Ja, ich bezeuge mit meinen Worten, dass es stimmt, was Linus eben gesagt hat.
Ach, das ist ja heutzutage auch nichts mehr wert, aber...
mein Wort ist nichts mehr wert? Frechheit.
Der Rose.
Hallo und herzlich willkommen in dem engen Vorraum einer Clubtoilette. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um brandgefährliche Straßendrogen zu ticken. Denn dieser Podcast geht den Dingen auf den Grund. Das ist Ausnahme der Rose. Das ist der Podcast über Hörspiele. Hört darin ihn. Ausgezehrt, kaltschweißig, aber schon seit mittlerweile 2,5 Tagen clean. Es ist die Stimme der Vernunft. Es ist der Geläuterte.
Felix Scharlau.
Daneben ich, komplett auf Tablette und in anstrengender Laberlaune. Es kann also losgehen. Packt uns in Watte. Wir sind brüchig wie Plätzchen und stellen uns heute der bizarren Drogenverteuflungsfolge aus dem Stefan-Wolf-Universum. Lasst euch von uns einweisen in TKKG Folge 139. Oscar jagt die Drogendealer.
Kinder und Jugendliche müssen stark und gefestigt sein. Dann haben sie für Drogen nur ein müdes Lächeln übrig. Denn nur Dumpfbacken dröhnen sich zu.
Da muss ich doch sofort an keine Macht den Drogen denken. Du auch?
Pfote, wir verstehen uns mal wieder großartig. Wir sollten endlich heiraten.
Oh, Schreck, lass nach.
Ja, Felix, es kann losgehen. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir. Wir sprechen mal wieder über ein Hörspiel. Es ist eine ungerade Folge. Ich durfte sie mir aussuchen. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass es toll wird. Denn die Folge, die ich uns hier anbiete, ist toll. Wie geht es aber dir? Bist du auch so drauf schon?
Ich bin super entspannt, weil ich konnte ja eben bei deinem Vortext meine Steuer nebenher komplett machen, so lange wie die gehen. Ich glaube, allein die Vortexte werden bald schon 70 Minuten dauern. Aber hey, du hast dich halt eben mitgeteilt und das ist auch in Ordnung. Freut mich ja, wenn es dir Spaß macht.
Klingt das wie so ein liebevoller Diss oder höre ich da noch mehr Unmut?
Ich habe nur Angst jetzt gerade, beim Zuhören hatte ich Angst, ob dieses Musikbett, weißt du, ob das reicht. Oder ob irgendwann dann Stille kommt. Ich bin total gespannt auf das fertige Produkt. Schreibt uns in die Kommis, wie es euch gefällt. Nee, mir geht's sonst ganz gut. Es ist ja jetzt Anfang März und Karneval ist gewesen. Ich war nicht in der Stadt. Sehr gut. Oh Mann, also der Gag ist, wir zeichnen total früh auf und ich habe da mittlerweile total Angst vor, weil Linus, du treibst uns ja immer so an, wir müssen so aufsparen, Reserve, ne, nur keinen Stress und so, und dann will der Linus immer schon viele Wochen vorher aufzeichnen und es ist ja so, es passieren so viele Dinge zurzeit, dass ich richtig Schiss habe, dass man mal hier so einen Gag macht über irgendwas, was dann später in der Realität voll die andere Bedeutung bekommt. Und die Leute hören das dann an und denken sich so, ey, was ist denn mit denen los? Wie krass ist das denn? Was sagen die denn da und so? Also ich habe total Schiss, dass wir von der Realität eingeholt werden.
Ja, die Folge, die wir heute behandeln, da wird ja eine ganze Stadt mit Drogen vergiftet von einem Komplott. Und wir wollen uns ja auch so ein bisschen darüber witzig machen. Aber auch das habe ich jetzt beim Durcharbeiten schon mittlerweile für im Bereich des Möglichen mehr gesehen.
Im Sinne von, du machst das einfach mal, oder?
Nein, aber jetzt, wo so alle Verträge, Verbindlichkeiten, Bündnisse werden aufgekündigt, im Kleinen wie im Großen, na, zwischen Staaten, zwischen der Gesellschaft, also es läuft ja alles aus dem Ruder. Vielleicht kann auch diese Folge, die wir hier besprechen, Oscar jagt die Drogendealer, zu einer traurigen Berühmtheit werden.
Oh Gott. Ja, aber wie geht's dir denn? Das ist viel interessanter, weil es ist ja nicht nur heute TKKG, sondern es war ja auch bei dir seit der letzten Folge wahnsinnig viel TKKG. Ich habe ja schon auf Social Media, wie die meisten Hörenden, gesehen, wie du da postest, neben Sascha Dräger, dem Tarzan-Sprecher. Wie kam es denn dazu?
Ich war bei der Dernier, also das Gegenteil von Premiere, von Dernier von TKKG, Schatten aus der Unterwelt. Eine Folge von TKKG, die jetzt erst in den Handel kommt, also und die extra erstmal für die Bühne gemacht wurde. Und ich habe das ja alles immer verfolgt, wie Hörspiele auf die Bühne gebracht wurden. Und da ist ja die Range so riesig, also wie gut oder schlecht das gemacht ist. Weißt du, wenn du ein Konzert siehst, dann gehst du ja zu irgendeinem Act, der das macht,
wo du das gerne hören möchtest. Und naja, dann spielt die Person das. Und bei Hörspielen ist es ja so ein bisschen random. Wie macht man das eigentlich? Eigentlich ist es ein privates Erlebnis und auf der Bühne muss man sich etwas ausdenken, wie man da die Entsprechung findet. Und da gibt's ja komische Sachen auch. Weißt du noch, nicht wahr? Rückkehr der Klassiker, die legendäre Geschichte mit Larry Brand, der Schwarze Palais von Wien, wo es keine Bühne gab und die Leute randaliert haben, weil einfach nur Sound der Star war und so weiter.
Ja. Und es war jetzt nicht so. Die haben da jetzt schön Kostüme getragen und sind über die Bühne gelaufen oder was?
Na, das, was du meinst, ist das Vollplayback-Theater. Da wird viel mit Kostümen gearbeitet. Bei den drei Fragezeichen und jetzt auch bei TKKG ist es eher so ein bisschen sachlicher gehaltenes Bühnenbild. Also man sieht halt die Sprecher wie in so einer Kabine nebeneinander mit so einem Notenblatt, also dem Textblatt. Und es wird so drumherum Action gemacht. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Also ich hatte zuletzt immer das Gefühl, diese ganzen Hörspielinszenierungen sind so überdreht und noch so die Schachtel in der Schachtel und alles ist so ein Meta-Humor, aber dann auch nicht so ein guter und ein bisschen viel Slapstick. Und hier gab es wirklich einen Fall, den man nachvollziehen konnte. Es gab ein paar Insider-Gags und also es war eine sehr kurzweilige Sache. Und 2026 gibt's scheinbar schon die nächste Entsprechung. Felix, und da gehe ich mit dir dann am besten hin. Mhm. Pärchensitz, erste Reihe. Ich muss natürlich nichts zahlen, weil ich ja jetzt mit Sascha Dräger auf Du und Du bin. Ne? Du kannst dir eine Karte kaufen und dann gucken wir uns das mal zusammen an.
Ja, aber vielleicht gibt's ja Seniorenrabatt, dann komme ich ein bisschen günstiger rein.
Ja, und du hast ja jetzt Geburtstag gefeiert zuletzt. Also so zeitnah nehmen wir auf, dass wir recht nah an der letzten Aufnahme auch sind.
Ja, das war wie immer. Keine Details. Der Kenner genießt und schweigt.
Nichts Persönliches preisgeben. Das ist für mich Podcast. Mhm. Ne? Einfach das Gefühl haben, wann übernimmt die KI, die erzählt wenigstens ein bisschen was von sich. So viel dann zu deiner Geburtstagsfeier und dann wollen wir mal reingehen, denn ich merke ja, du sitzt wie immer auf glühenden Kohlen, dann lass uns loslegen.
Aber gerne.
Felix, aber bevor ich dich einlade, in die drogenverseuchte Millionenstadt hinabzusteigen mit mir, möchte ich erst noch mal ein bisschen auf uns referieren, auf Ausnahme der Rose. Wir sind ein Podcast, der sehr viele Fragen aufwirft und die Leute stellen sie uns oder schreiben uns mit ihren eigenen Stories. Hat dich denn da was erreicht?
Ja, mich haben mehrere Sachen erreicht. Ich trage auch wieder zwei vor, obwohl ich nur eins angekündigt hatte. Es geht aber schnell, deswegen ist ganz gut, dass ich jetzt schon dran bin. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt und davor auch schon vielfach, dass man ja bei Spotify jetzt kommentieren kann. Das hat hier jemand gemacht. Das wollte ich mal vortragen, dass man auch mal das Gefühl bekommt, dass wir hier nicht nur uns so quasi Sachen rauspicken, um uns selbst abzufeiern. Und zwar schreibt hier M.Lottermoser: Ich bin ein Fan der ersten Stunde. Das ist schon mal ein geiler Satz, liest man gerne. Ich bin Fan der ersten Stunde, das ist so ein feststehender Ausdruck, den ich unglaublich mag. Aber diese Folge war richtig langweilig, also es bezieht sich auf die letzte tatsächlich, ja. Gefühlt 90% Politik und 10% Hörspiel. Mein Bruder hat euch damals empfohlen mit dem Satz, Zitat, das sind zwei lustige Typen, die besprechen Hörspiel und labern dabei Quatsch, mega geil. Zitat Ende. Jetzt gilt, da besprechen zwei Typen Politik und Quatsch und nebenher ein Hörspiel. Schade. Fand ich total interessant, ehrlich gesagt, was das so mit mir gemacht hat, als ich das gelesen habe, weil ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat nichts mit mir zu tun. Das meine ich jetzt gar nicht auf so einer arroganten Ebene, so nach dem Motto, interessiert mich nicht, sondern dass hier was kritisiert wird, was ja sich an so eine Produktvorstellung richtet. So, ich möchte diesen Hörspiel-Podcast hören, weil der für das und das steht und das möchte ich jetzt haben. Und ich finde das so lustig, dass es diesen Effekt gibt, wenn man selber Podcasts hört, dann wähnt man sich halt den Leuten dann gerne mal sehr nahe, weil das ist ja was sehr, ne? Man hört ja meistens alleine und man hat das Gefühl, man sitzt so mit am Tisch. Und andersrum gibt es wiederum den Effekt, habe ich jetzt festgestellt, dass man einen Podcast macht und aber gar nicht mitdenkt, dass es ein Podcast ist.
Verstehst du? Wir sitzen jetzt hier und reden miteinander, aber ich denke nie daran, oh, der Satz eben war so geistreich, was werden die Leute da draußen jetzt wohl denken oder sowas. Deswegen, das, was hier kritisiert wird, dass wir jetzt quasi angeblich, was glaube ich auch so ein bisschen das Stilmittel der Übertreibung hier verwendet, nur noch zu 10% über Hörspiele sprechen, mal abgesehen davon, ob das stimmt oder nicht, ich könnte es gar nicht beeinflussen, ist so mein Gefühl. Also ich kann mir gar nichts vornehmen, weil ich bin gar nicht in der Rolle, wähne mich auch nicht in der Rolle, irgendwie hier ein Produkt zu gestalten oder sowas. Irgendwie hat das gar nichts mit mir zu tun. Kannst du das nachvollziehen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Hast du deshalb jetzt nichts über deine Geburtstagsfeier gesagt, weil du das Gefühl hast, die Leute wollen mehr nur Hörspiel haben?
Habe ich tatsächlich gerade gedacht. Im Affekt wollte ich nicht drüber reden. Dann habe ich hinterher gedacht, vielleicht liegt es daran. Witzig. Genauso könnte es sein. Man wird hier hin und her hier gebounced, wie so eine Flipperkugel.
Ja, ich weiß nicht, als du das jetzt gesagt hast, das hat nichts mit dir zu tun. Da habe ich gedacht, du gehst in eine andere Richtung, ohne jetzt den Leuten zu nahe zu treten. Ne, sie sagen ja nicht viel oder die Person sagt ja nicht viel, ne, er und sein Bruder, was jetzt wirklich der Grund ist. Das heißt ja nur Politik. Und wenn man sich über Politik beschwert, also dass jemand über Politik spricht, dann meint man ja meistens unliebsame Politik. Ne, man meint ja eben, dass das falsch sei und dass man das nicht hören wolle. Also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt in dem Sinne des Hörers sprechen würden, dass er dann das so kritisieren würde. Sondern da fühle ich mich natürlich jetzt in diesen aufgeladenen Zeiten ja auch schon so ein bisschen zensiert, dass man sagt, so hier, du musst jetzt über Hörspiele reden und brauchst jetzt nicht darüber einen Bogen schlagen, dass die Demokratie so zerrüttet wird. Was ja gerade im Zeitraffer passiert.
Ja.
Es ist alles ein bisschen gruselig geworden und ich hoffe, das war nicht so gemeint, was der Bruder von dem Jungen da gesagt hat.
Ja, den Gedanken hatte ich natürlich auch wie du, dass es darauf hinauslaufen könnte, aber das, klar, das ist immer eingebrieft heutzutage, das habe ich schon gesehen, aber vor allem ist mir klar geworden, ich kann und will das hier auch gar nicht beeinflussen. Also sorry, wenn ich nächste Woche keinen Bock mehr auf den Podcast habe, dann mache ich keinen mehr. Wenn ich Bock habe, nächste Woche 5 Podcasts zu veröffentlichen, dann mache ich das. Wenn wir darüber mehr reden oder weniger reden, dann passiert das, glaube ich. Und also ich weder will ich noch kann ich darüber Kontrolle übernehmen, weil ich wähne mich hier nicht als Moderator von einem Format, was irgendwie jetzt eine bestimmte Rolle erfüllen muss, die wir irgendwann mal ausgegeben hätten. Nee, sorry.
Ja, haben wir ja auch gar nicht. Aber ich höre raus bei dir, du bist einfach 100% Gefühl. Mhm. Ich kann das gar nicht steuern. Es fließt aus mir heraus. Ich habe schon das Gefühl, ich bin ja mehr so der Kopfmensch, ne? Ich bin ja gar nicht im Körper und habe schon immer eine Agenda und würde gerne dieses und jenes machen. Ich würde gerne, dass das dann so in so eine Richtung geht. Und mich spricht es schon an. Also insofern, ich möchte nur nicht dem entsprechen, aber okay. Theoretisch könnte ich weniger das eine und mehr das andere machen, wenn ich es für richtig hielte.
Mhm. Gut, dann lass doch mal jetzt, wir gehen jetzt mal der Reihe nach die Parteiprogramme aller Parteien durch, die ihr gerade gewählt habt. Einfach nochmal zur Erinnerung, nehmt euch mal jetzt die nächsten 2 Stunden nichts vor. Nee, hast du auch Feedback bekommen?
Ich habe auch Feedback bekommen, denn das ist ja nicht unsere einzige Front hier, unsere ganze linksversiffte Scheiße, die wir den Leuten da anbieten, statt einfach mal die Inhaltsangaben besser vorzulesen, sondern wir haben ja auch Beef mit einem anderen Podcast, die rasende Hängematte. Da habe ich, wer die letzte Folge gehört hat, mich echauffiert, dass ich dort der Unwahrheit bezichtigt wurde vor den Augen von Manu Lubowski, dem Klößchen. Mhm. Ein anderer Podcast, die rasende Hängematte, hatte ihn zu Gast und da wurde irgendwas in Zweifel gezogen, was ich mal über eine Begegnung mit Veronika Neugebauer gesagt und geschrieben habe. Und daraufhin brach ein Sturm los, ein Sturm der Entrüstung, Felix.
Ja, ja.
Ich lese dir mal stellvertretend ein Feedback hier vor. Habe in die rasende Hängematte mal kurz reingehört. Was für ein Weirdo. Ach Gott, direkt mit 0 Sternen bewertet. So. Jetzt möchte ich natürlich dazu sagen, dass ich sehr zu schätzen weiß, die Loyalität unserer Fans. Und ich sage es euch, liebe Ausnahme der Rose Ultras, es wird die Stunde kommen. Da müssen wir gemeinsam gegen die Feinde des Guten reiten. Die Stunde, die vielleicht das Ende der Menschheit sieht. Doch diese Stunde ist noch nicht heute. Mhm. Und das möchte ich dem Schreiber hier, Alvaro hat das geschrieben, sagen. Sehr schön, dass du dich auf unsere Seite geschlagen hast. Aber, weißt du, wenn ich hier dauernd den Abfall von allen Bündnissen beklage, im Kleinen wie im Großen, dann ist es ja total bescheuert, wenn verrückte Männer, die sich mit Hörspielen auseinandersetzen, wenn selbst die sich nicht einig werden können, in irgendwelchen Graben kämpfen. Deshalb kann ich sagen, der Konflikt mit der rasenden Hängematte und Ausnahme der Rose ist beigelegt worden.
Aha, habt ihr euch auf dem Parkplatz jetzt getroffen? Keine Messer oder was ist da passiert?
Verrückt, dass du tatsächlich nicht nur nachfragst als Moderator, sondern weil du es ja wirklich nicht weißt. Ich erinnere an deine Worte zu dem großen Beef. Das berührt mich überhaupt nicht.
Finde ich immer noch eine recht reizvolle Position, ehrlich gesagt.
Naja, also mir gefiel eigentlich so ein bisschen, ich komme ja auch aus dem Rap und Hip-Hop, also nicht wirklich, aber ich kann mich damit sehr identifizieren. Ich mag eben auch Battle-Rap und ich finde so ein bisschen dieses Gedisse gegenseitig ist ja schon auch, also das ist ein Aufmerksamkeitsmagnet, ne, ein Werbewert, das muss man auch mal so sagen. Und also ich finde es auch irgendwie lustig. Also wenn man da jemand hat auf der Gegenseite, der auch so ein bisschen da mitspielt, dann kann daraus auch was werden. Also denk mal an Oasis versus Blur in den 90er Jahren, in deiner Zeit. Oder jetzt Kendrick Lamar und Drake, diese Geschichte bei dem Super Bowl, dass der eine den anderen da mit seinem Song geflamed hat. Na, das ist ja irgendwas Spannendes, trotz diesem Hang zu dem kleinen Beef zwischendurch habe ich mit den Jungs geschrieben von die rasende Hängematte und wir sind jetzt so. Mhm. Mal sehen, was daraus erwächst. Und also bitte nehmt alle Null-Sterne-Bewertungen zurück.
Das ist doch salomonisch beigelegt. Wo ist jetzt die Differenz zu dem, weißt du, ich war an dem Punkt einfach schon schneller, emotional. Du fährst ja mal so hoch. Ich meine, ehrlich gesagt, ich wurde jetzt auch nicht beschimpft. Da hast du mir ja beim letzten Mal mangelnde Solidarität vorgeworfen. Aber vielleicht kann man es auch so formulieren, es war vielleicht nicht mangelnde Solidarität, sondern das war der Blick von außen schon, den du natürlich erst gewinnen musst über einen Verlauf der Zeit, so, dass man merkt, okay, so wild ist das vielleicht alles nicht und so, den hatte ich vielleicht ein bisschen schneller.
Ja, frag dich aber mal, wie du in einem Beef von zwei Hörspiel-Podcasts, wo einer deiner ist, von außen drauf gucken kannst. Also wie dissoziiert bist du eigentlich von der Realität mittlerweile?
Ich fahre damit zurzeit ganz gut. Generell Dinge dann auch mal so erstmal zu bewerten, ob es wirklich jetzt so richtig emotional werden muss für mich oder ob ich da einfach nicht mich abwenden kann und gehen kann. Das ist
Wahnsinn.
Das ist ganz schön, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen entspannter seitdem.
Du bist ja ganz schön zen. Also ich bin immer auf 180 und das ist so, damit fange ich an und von da aus geht es dann höher. Und freue mich natürlich, wenn andere so ein bisschen das entspannter sehen können, auch wenn ich etwas empört bin, natürlich.
Darf ich mal zum Abschluss noch ein spontanes Feedback vorlesen? Das führt uns einerseits wieder ein bisschen zurück inhaltlich zu TKKG und dann ist es auch so was Leichtes, da ein bisschen, so ein bisschen beschwingt hier mal rauskommt. Und zwar habe ich das heute Morgen erst bekommen, beziehungsweise gelesen, es wurde mir gestern geschickt. Und zwar schreibt hier Andrea aus Hamburg, Andrea Wink, kann man glaube ich sagen, sie ist eine, wie sagt man da, Schallplattenindustrielle, kann man glaube ich sagen, und DJ. Und sie hat mir geschrieben, vor 25 Jahren habe ich mit einer Freundin eine TKKG-Folge aufgenommen. Der Knutschfleck Man ist mit Ä geschrieben. Immer zur selben Zeit, am selben Ort verpasste ein grober Unhold vornehmlich blonden Damen einen Knutschfleck an den Hals. Glockners Truppe konnte ihn nicht überführen, aber glücklicherweise gab es ja Tim und seine Friends. Vielleicht schenke ich dir mal eine Kopie, schreibt sie. Da war ich sofort geflasht, das ist ja, da steckt ja alles drin, ne? Da ist ja irgendwie Twilight ist da ja drin, ne? Also man weiß nicht genau, ist es hier der klassische, auch bei TKKG ja vielfach beleuchtete sexuelle Übergriff, wo man denkt so, boah, ist der echt spooky, oder hat das so was Erotisches, von so erotischer Literatur? Man weiß nicht genau, wo die Geschichte hingeht, ist ein bisschen beides vielleicht, ne? Also man kann sich so ein bisschen vorstellen anhand dieses Textes, dass Gabi versucht, die Ermittlungen zu behindern, weißt du? Weil sie vielleicht so einen Crush hat für diesen geheimnisvollen Knutschfleckmann, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie die Geschichte gemeint ist, aber ich fand es sofort, dachte ich, würde ich gerne hören.
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir die tatsächlich bekämen.
Ja, vielen Dank.
So, Felix, dann lass uns einreiten in eine der geilsten Folgen, die ich hier je mitgebracht habe. Also bei mir auf der Habenseite in den ungeraden Folgen wird es immer besser. Und wo hören wir es?
Du, wahrscheinlich doch auf Streamingdiensten und ich würde sagen auf Kompaktdisc, falls noch jemand weiß, was das ist.
Ich habe eine Kompaktdisc. Warte mal, ich mache mal das Geräusch hier. Mhm. Und zwar mit Originalautogramm von Veronika Neugebauer. Mhm. Wie du kannst sehen, Felix.
Ja, ich bezeuge mit meinen Worten, dass es stimmt, was Linus eben gesagt hat.
Ach, das ist ja heutzutage auch nichts mehr wert, aber naja. In diesem Fall...
Mein Wort ist nichts mehr wert, Frechheit.
Nein, ich will nur sagen, Verträge sind nichts mehr wert, ach Gott. Und damit geht es los.
Das Goethe-Gymnasium liegt 2-0 in Führung.
Was? Mann, so Mist!
Ist doch egal, wer gewinnt. Hauptsache, dass keine Drogen im Spiel sind.
Genau.
Ich habe schon 200 Tafeln Schoko verteilt. Und statt Danke muss jeder sagen, süß ja, süchtig nie.
Oh, Felix, ich finde schon, dieser erste Einspieler, den wir jetzt hier auch gehört haben, das ist Verheißung pur und ich kann allen versprechen, es wird noch wilder. Und das hat ein bisschen was mit dieser besonderen Folge zu tun. Und zwar, Felix, sitzt du?
Ja.
Dieses Hörspiel entstand im Rahmen des bundesweiten TKKG-Schulprojekts, an dem sich über 25.000 Schülerinnen beteiligten. Und zwar hat Stefan Wolf den Anfang geschrieben, hat so eine Exposition gemacht und dann konnten diverse Klassen dann da sich beteiligen und konnten das fertig schreiben. Und es gibt einen Gewinner und die haben dann, das waren sehr viele SchülerInnen aus einer Klasse, die Klasse 5a der Realschule Halle-Westfalen hat gewonnen und ihre Version der Geschichte wurde jetzt hier tatsächlich auf CD gebannt und ging in die Welt hinaus.
Und das war 2003, ne?
Genau, wir reden von 2003. So ein bisschen sowas Interaktives. Ich denke, da hatten sich gerade auch, wir hatten ja eben über die Rückkehr der Klassiker gesprochen. Also ich glaube, da war die Branche, ist auch wieder so ein bisschen erstarkt. Die Marken, drei Fragezeichen TKKG sind aus diesem Tief. Das gab in den 90er Jahren raus und sind da in die Schulen gegangen und haben da dann offensichtlich offene Türen eingerannt. Kanntest du die Folge, Felix?
Ich habe die schon mal gehört, aber vielleicht nicht ganz. Aber mir kamen Teile davon recht bekannt vor, wahrscheinlich, weil du sie schon mal empfohlen hattest. Ich wusste aber nicht, dass das hier praktisch von Schülern zu Ende geschrieben wurde. Würde mich auch interessieren, das nur mal schon vorweg, vielleicht weißt du es ja nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie weit das geschrieben wurde. Also wie weit war quasi die Vorlage und ab wo wurde dann weitergeschrieben? Wäre ganz interessant. Aber finde ich sehr interessant vom Ding her.
Bis dahin, also irgendwann, als Rolf Kalmutschak gestorben ist, offensichtlich haben dann andere AutorInnen das übernommen und in seinem Sinne weitergeführt. Aber bis dahin war das ja eben sein Werk und das ist ja dann quasi das erste Mal, wo das aufgebrochen wird. Aber es wird ja nicht einfach so aufgebrochen, dass man sagt so, ach, ich habe hier einen befreundeten Schriftsteller, der soll mir das hier mal fertig schreiben, den will ich mal ins Gespräch bringen, sondern es haben ja Kids gemacht. Also offensichtlich die Zielgruppe, wie man so will. Aber es ist ja Kinder an die Macht, das singst du ja immer gerne von Grönemeyer, so einfach ist es ja gar nicht. Also ich lasse jetzt schon mal die Katze aus dem Sack und zwar ist es so, dass es geht um Drogen offensichtlich, es geht um Drogenprävention und es ist so hypermoralisch, aber die Kids sind sehr affirmativ an dem Keine Macht den Drogen-Ding geblieben und dadurch wird es ziemlich skurril. Ist dir das auch so ergangen oder findest du, das ist so im normalen Irrsinn von TKKG, nivelliert sich das oder fiel dir auf, dass es doch ein bisschen anders ist?
Ja, es ist mir doch sehr wohl aufgefallen, witzigerweise, das kann ich auch schon mal vorweg schicken, weil ich der Ansicht bin, manche Sachen sind intelligenter als sonst. Das tut mir jetzt echt leid, aber ich fand manche Sachen, da dachte ich so, oh, ob das von Stefan Wolf selber kam, ich glaube nicht. Ist zu vielleicht nicht clever, aber zu sehr um die Ecke, ne? So ein bisschen verschachtelt und so.
Und hast du da dann mal später ein Beispiel auch? Ja, oder?
Ja, also generell der Schluss kann ich ja jetzt schon sagen. Der Schluss hat ja so mehrere Ebenen, mehrere Lagen und da gibt es ja auch so einen Knalleffekt ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es gibt so eine Wendung, wo man denkt, ja, die waren es jetzt und dann sagen lieber, nee, wir waren es nicht und dann irgendwie, oh krass, wer war es denn dann? Also das ist schon so ein bisschen interessanter. Und auch am Anfang, das Einstiegsverbrechen, da kann ich mal drauf hinweisen, du kommst ja sicherlich noch drauf, der eine Typ, der dann dem einen Dealer sagt, übrigens, der so und so will dich zusammenschlagen im Park. Und dann ist das aber so ein Doppelbluff, wo der dann bei beiden Geld verdient. Das fand ich total clever. Da dachte ich noch so, ist das von Stefan Wolf?
Aber grundsätzlich, wir haben hier ja die Namen stehen. Also ich möchte jetzt schon mal ankündigen, vielleicht so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen, so eine Telefonlawine. Also wir haben jenseits dieser Folge heute, wo wir noch sehr ausführlich darüber sprechen werden, natürlich mega Bock auf die Erkenntnis, was das damals war, wie das ablief. Also wenn irgendwer jemanden kennt, der dabei war, wir haben es ja schon gesagt, 2003 an der Realschule Halle-Westfalen, 5a, ja. Ich kann ja auch ein paar Namen mal vorlesen. Da haben zum Beispiel mitgemacht Niklas Buchalla, Marcel Domaros, Christian Hamm und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle Namen vor, aber vielleicht kennt ja jemanden, ja, oder vielleicht meldet dieser Klassenlehrer sich, Dirk Altendorf hieß der scheinbar. Ich finde es mega interessant. Und jetzt mein letzter Satz noch. Böse Zungen behaupten, jeder dieser 25 Schüler oder Schülerinnen durfte sich einen eigenen Dealer in das Skript reinschreiben. Weil es so kompliziert irgendwann, ich habe es wirklich wieder mal nicht verstanden. Das nur vorweg.
Ist das organisierte Verbrechen, lässt sich nicht auf eine Person zurückführen, sondern das sind richtige Kartelle. Und die haben die Jugendlichen hier genagelt. Mhm. Und du hast ja ein paar Namen vorgelesen, die stehen alle auch hinten auf der CD. Das ist jetzt kein Geheimnisverrat, dass wir jetzt so Privatpersonen hier vorlesen. Ich muss sagen, ich habe die mit den Namen, die so ein bisschen wiedererkennbarer sind, habe ich tatsächlich alle schon gegoogelt. Ich habe schon versucht, diesen ehemals jungen Leuten auf die Schliche zu kommen, aber es ist mir nicht gelungen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, in der Geschichte gibt es eine Schülerin und einen Schüler, die mal so kurz ein paar Wortbeiträge haben. Das sind jeweils ein Mädchen und ein Junge aus diesem Klassenverband. Vermutlich die Vorsteher, die Tarzan und Gabi aus der 5a in Halle-Westfalen.
Ja, musste mal bei der VG Wort anfragen, weil die haben sich ja sicherlich damals alle angemeldet und kriegen ihr Eifrig-Tantiem rübergeschoben oder etwa nicht. Da würde ich auch mal gerne mal die Verträge sehen, wie das gelaufen ist. Aber ich will nicht vorgreifen.
Genau, wir müssen jetzt haben richtig alle schon Bock auf diesen Fall, ja. Und denken so, ah, das ist ja gar nichts aus den ersten 30, ich kenne das vielleicht gar nicht mehr. Aber jetzt seid ihr bestimmt hellhörig geworden und deshalb gibt es jetzt den Klappentext. Benno, ein Mitschüler von TKKG, stirbt fast an einer Überdosis einer neuen Designerdroge. Bei ihren Nachforschungen stellen die vier Junior-Detektive fest, dass die Dealer auch vor den Schulhöfen keinen Halt machen. Und dann passiert am Tag der Anti-Drogen-Schulparty im Internat Ungeheuerliches. Am Kessel mit der Waldfee-Bohle finden Tim, Karl, Klößchen und Gabi ein Pulver, das garantiert nicht in die Bohle gehört. Gänsehaut, Felix Ota.
Ja, Spoiler, das sind Drogen.
Oh Mann, als ich immer gerne ausgegangen bin in meiner Hochzeit, habe ich dann immer mein Glas nicht abgedeckt, wenn ich aufs Klo gegangen bin, in der Hoffnung, jemand schmeißt da vielleicht Drogen rein. Nicht zur Nachahmung empfohlen, also es ist aber auch nichts passiert.
Worum geht's denn jetzt wirklich? Kannst du das so ein bisschen, wobei der Klappentext, also nur mal dazu eben, ist ja eigentlich ganz gut beschrieben. So, ne? So, das Highlight der Folge wird angeteased. Es wird erzählt, was so ungefähr passiert. Es wird leider nicht der geile Drogenname erwähnt. Heatstroke heißt die Droge. Muss man schon auch etwas schmunzeln bei. Aber willst du noch mal so ein bisschen ausführlicher vielleicht schildern, was da passiert?
Ja, genau. Wenn Drogen dich noch nicht hingerichtet haben, dann tut es dieser Plot. Also wichtig ist vor allem, Drogendealer bringen Wanzen, also so geheime Sender an TKKG an und erfahren so, dass eben eine große Aktion für keine Macht den Drogen ansteht. Und dann planen sie ihre eigene Droge, du hast es gerade gesagt, Heatstroke, in diese Waldfee-Bohle von Gabi zu kippen. Und so soll halt die ganze Stadt süchtig gemacht werden. Also mich erinnert das so ein bisschen wie bei Asterix der Gallier. Als in den Zaubertrank, der den Römern zugeschustert wird, ist dann nur so ein Haarwuchsmittel. Mhm. Ist dann nur so ein Haarwuchsmittel und die Römer bekommen halt alle ganz lange Bärte und Haare und müssen sich dauernd schneiden. Mhm. Und so ähnlich stellen sich die Dealer das vor, dass eben Heatstroke in dieser Bohle war. Die ganze Stadt hängt dann bei ihnen am Bahnhof rum und kauft ihnen was ab. Und dann gibt's noch irgendwie so eine Überlebende, die aus dem Koma aufgewacht ist, die mit Drogen vergiftet wurde und die dann, dass das nochmal irgendwie so eine Wendung nimmt. Das würde ich gar nicht so heute in den Vordergrund stellen. Wichtig ist einfach die Geschichte. Es gibt eine neue Droge und die TKKG-Bande versucht, der Herr zu werden und alles spielt sich auf diesem Keine Macht den Drogen-Festival dann ab. Und was auch sehr wichtig ist, dass zum Schluss die Gauner überführt werden können, weil, halte ich fest, sie sind allergisch gegen ihre eigene Droge. Also so richtig wie Penicillinallergie. Also jetzt nicht nur einfach, es bekommt ihnen nicht diese eh schon giftige Droge, sondern sie kriegen dann Ausschlag, Erbrechen und Durchfall. Und das ist dann halt so eine Art poetische Gerechtigkeit, dass zum Schluss natürlich die einzige vergiftete Bowle wird dann den Dealern zugeführt.
Hm, das habe ich schon nicht verstanden. Also verstanden schon, aber ich verstehe nicht, was daran jetzt poetischer sein soll, weil wenn sie nicht allergisch gewesen wären, stell dir mal vor, ne, sie trinken das dann ja später und dann ist da die Droge drin, die sie sonst nicht nehmen. Die meisten nehmen die ja nicht scheinbar, weil sie, ne, sind ja allergisch, ist ja klar. Und wenn es ihnen dann total schlecht gehen würde, dann hätte Tarzan da stehen können und sagen können, siehst du, das macht deine Droge, jetzt siehst du es mal selber endlich. Aber dadurch, dass sie allergisch sind, wird quasi so eine Zwischeninstanz eingezogen, die da jetzt dafür sorgt, finde ich ganz seltsam. Aber hey, ich will die vorgreifen.
Naja, ja, wenn die ganze Zeit geschildert würde, was es für ein geiles High auf Heatstroke gäbe, dann wäre ja vielleicht verständlich, dass man das so ein bisschen abfangen muss, indem man sagt, naja, jetzt hier, die sind allergisch, es wird ihnen so schlecht. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Es wird ja eh gesagt, diese Droge ist der Horror. Und für die ist sie dann nur noch mal auf einer anderen körperlichen Ebene der Horror. Das finde ich auch ein bisschen zu viel. Außerdem sagst du ja immer, don't get high on your own supply.
Mhm. Ja.
So, Felix, also erste naheliegende Frage an dich. Hattest du schon mal Sex auf Drogen?
Sehr gut. Das steht nicht in meinem Skript. Kann mich nicht erinnern. Ich war zu drauf. Du, generell, das. Ich habe wenig mit Drogen zu tun, tatsächlich nur noch. Es war mal anders, aber. Jetzt auch nicht. Ich habe keine krasse Drogenvergangenheit. Ich kann mir auch immer noch nicht so ganz vorstellen, das soll ja so eine Art Ecstasy hier, glaube ich, sein. So kommt es mir zumindest vor. So richtig krass wird es nie angedeutet.
Nee, es wird immer nur in der Negation schon geschildert, weil man scheinbar Angst hätte, das irgendwie alleine irgendwie so ein High zu schildern. Es ist total quatschig. Deshalb erfährt man gar nicht, was es für eine Droge sein soll. Also ich finde, es hat wieder so ein bisschen Vibes von, die Haschischbande wird entlarvt, weil einmal wird von Kapseln gesprochen und dann ist es ja Pulver, was in die Bowle gegeben wird. Es wäre durchaus noch denkbar, wenn es Ecstasy sei. Na, Ecstasy gibt es in Pillenform, aber du kannst natürlich MDMA dann auch so als Pulver haben. Also, aber ich finde es schon so ein bisschen inkonsistent. Also ich habe das Gefühl, diese Fünftklässler haben überhaupt keine Ahnung von der Drogenszene und haben sich hier zum Richter dieser aufgespielt.
Ja gut, aber sie mussten das ja zu Ende schreiben. Die Droge taucht ja am Anfang schon auf. Das hat dann auch Stefan Wolf selber gemacht. Und wenn man mal antizipiert, nicht antizipiert, aber wenn man mal davon ausgeht, dass Stefan Wolf so ungefähr 10 Jahre hinterm Zeitgeist war, was ich schon behaupten würde, dann würde es ja passen mit Ecstasy eigentlich.
Also ich halte es auch für realistischer. Ich habe natürlich von der Krassheit der Droge, wie sie geschildert wird, gedacht, es ist Crystal Meth. Das war ja auch in den 2000ern kam das auf. Gerade ging auch in Amerika eher los. Es gibt diesen ganz tollen Film über Crystal Meth Spun, den ich immer wieder gerne zitiere, mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle, wirklich ganz toll. Und Mickey Rourke spielt auch mit. Und Brittany Murphy, glaube ich, noch. Und als ich das damals gesehen habe, habe ich auch gar nicht verstanden, was das für eine Droge ist. Das sah so aus wie Koks, aber es war ja was anderes und es kam ja dann erst nach Deutschland und der Film ist, glaube ich, auch so Anfang der 2000er. Kann mir nicht vorstellen, dass da schon Crystal Meth in bei Rolf Karl Mutschak angekommen war, in Garmisch-Partenkirchen, wo er ja gelebt hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Deshalb würde ich denken, genau, ist dieses 90er-Jahre-Thema Ecstasy. Und dann finde ich so ein bisschen lame. Also wer schon mal Ecstasy genommen hat, das ist jetzt auch nicht nur so scheiße, wie das hier geschildert wird. Und vor allem, es wird ja auch geschildert, dass die Droge zum Beispiel nach faulen Bananen riecht und so.
Es riecht ein bisschen nach Jauche und nach verfaulten Bananen irgendwie.
Naja, vielleicht macht Heatstroke Blam Blam nur vom Anfassen, hm?
Sieht käsig aus und Haferschleim fahl. Und um die Ohren schimmelpilzt grün. Und bei Benno merkt man, dass er auf Drogen ist.
Natürlich wohnt er allein, Tim. Rauschgifthandel macht einsam.
wenn dann die Kids irgendwann wirklich mit Drogen in Berührung kommen und merken, es ist gar nicht dieses komische Untergangsszenario, ob sie dann wirklich schon so gut vorbereitet sind. Also ich finde, man sollte die Leute auch darauf vorbereiten, dass es irgendwie einen Anreiz gibt in dieser Sache und dass man sich dem widersetzen muss und nicht, dass so getan wird, als wäre das wie einfach nur, man kriegt dauernd ins Gesicht gekotzt. Aber gut, ich war ja nicht in der Klasse 5a der Realschule in Halle-Westfalen. Deshalb, was will ich hier sagen? Felix, ich möchte gerne mal wissen, wie hat dir denn die Folge gefallen? Um schon mal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wo stehst du?
Es gab ein paar sehr interessante Aspekte an dieser Folge, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wo ich wirklich so aufgehorcht habe, so, ah, interessant, was das jetzt für eine Wendung nimmt. So insgesamt ist mir das alles zu talky. Das ist bei TKKG oft so, bei den späteren, auch bei drei Fragezeichen ist das heute so. Also generell habe ich hier so ein bisschen das gleiche Problem, was wir ganz oft benennen, dieses Show, Don't Tell. Das ist, glaube ich, letzte Folge erst wieder gesagt. Das ist ja dieser Claim, der eigentlich für jede Art von fiktionaler Arbeit so ein bisschen die erste Regel ist. Also, dass man eben Motivationen, Handlungen, Gefühle, dass man das über Aktionen zeigt, dass es wirklich schöner anzuschauen oder anzuhören ist, als wenn die Leute darüber reden die ganze Zeit. Und hier ist es so, das ist wie bei einer Drei-Fragezeichen-Folge, dass dann, ne, die sind bei dem Dealer und dann stehen sie vor dem Haus auf der Straße oder laufen so ein bisschen und reden die ganze Zeit, oh ja, dann hat der das gesagt, dann hat er das gemacht, vielleicht ist es ja so und so, vielleicht ist es das. Also die leben nie im Jetzt, sondern immer nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Jetzt wird das passiert, jetzt ist das passiert. Das ist immer so, die ganze Zeit ist so ein Diskurs, so ein pausenloses Gerede darüber, was gerade abgeht und was sie sich denken. Und sie erleben ganz wenig. Und dann denke ich immer so wehmütig so ein bisschen an diese frühen Folgen zurück, weißt du, wo der Teufelsmoor und dies, das, wo sie immer so actionmäßig unterwegs waren die ganze Zeit, dass immer irgendwas passiert. Und das gibt's hier auch, aber es ist schon sehr wenig, finde ich.
Mit Fahrradklingeln da durch die Lande gewetzt von einem zum anderen, sowas ist tatsächlich nicht mehr so zentral. Also es sind sehr statische Szenen, also es ist eher so in Szenen geschrieben als in Bewegung.
Ja.
Also ich hatte ja mal, wer sich erinnert, vor 2 Jahren habe ich ja mal vermisste Kids und Killerpflanzen eingebracht. Wegen dem Sense of Wonder, dem einzigen, den es bei TKKG jemals gab, meiner Meinung nach. Also weil da irgendwie durch Atomkraft dann plötzlich riesige fleischfressende Pflanzen gezüchtet wurden, die Menschen auch angriffen. Und das hat mir aber jetzt im Nachhinein, finde ich vermisste Kids und Killerpflanzen, finde ich irgendwie anstrengender, also finde ich sperriger. Ich finde es hier, schlag mich nicht, Felix, aber ich finde es hier, weil es so drüber ist, ist es so ein bisschen lustiger. Also irgendwie, ne, das andere wird dann so bemüht, irgendwo hingeknödelt und man merkt, es stimmt hinten und vorne nicht, aber es ist dann noch in so einem Rahmen. Aber hier sprengt es meiner Meinung nach manchmal den Rahmen und deshalb macht mir das so viel Spaß. Also wie mit so einer Seifenkiste, wenn du da den Berg runterrollst und merkst, jetzt ist eigentlich das Rad schon ab und wir fallen einfach nur noch. Man kann einfach lachen und wartet auf den Aufprall.
Ja, auch richtig.
Vielen Dank. Vermisste Kids und Killerpflanzen hatte ich damals eingebracht, weil es irgendwie so diesen obszönen Vorschlag gab, der Junge mit dem Bruder muss weghören, dass die Atomkraft wieder zurückkehrt. Das ist ja ein Riesending jetzt alles wieder. Also was alles wieder zurückkommt, was alles wieder möglich ist, das war vor 2 Jahren noch ein Aufhänger. Heute müsstest du ja jede Woche dann 3 Podcasts machen und sagen, der Plastikstrohhalm kommt zurück und der Kalte Krieg und keine Ahnung. Es ist so verrückt, was alles gerade passiert. Und dass man vor 2 Jahren noch dachte, so auch darüber müssten wir mal reden, jetzt soll vielleicht wieder Atomkraftwerke kommen.
Mhm. Ja, Friedrich Merz hat ja in der TV-Debatte neulich gesagt, er will dann die Windräder wieder abreißen. Das ist, fand ich auch interessant, das zum ersten Mal ausgesprochen zu hören. Tatsächlich auch in so einer prominenten Situation, dass dann irgendwie, ja, wenn die Atomkraft, die Kernfusion, Kraftwerke, wenn die dann kämen und so weiter, oder wenn man die alten Atomkraftwerke wieder hochfährt, dass man dann die Windräder abbauen könnte. Das finde ich auch so eine interessante Verheißung für das CDU-CSU-Klientel. Naja.
Ja, das ist ja irgendwie auch so ein komischer Talking Point jetzt, dass die Windräder zu hässlich sind. Ja, aber wir wollen unseren Fokus nicht verlieren. Unser Fokus ist Heatstroke, unser Fokus sind harte Drogen. Das ist unser Podcast und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Ja, apropos Heatstroke, Felix, nur um es nochmal abzuschließen, welche Drogen nimmst du? Also wir haben ja schon gehört, Meditation ist für dich eine wichtige Droge. Heute sehe ich dich gar nicht mit einem Bier. Also womit veränderst du eigentlich deinen Bewusstseinslauf?
Du, also Meditation habe ich längst eingestellt. Also habe ich mir gedacht, dass du das denkst, weil ich vorhin ja gesagt habe, ich bin so im Reinen mit mir. Nee, ich meditiere gar nicht mehr. Habe ich mal gemacht eine Zeit lang. Generell, ich mache kein Yoga mehr. Nee, einfach ein bisschen besser drauf. Und drogenmäßig ist es recht langweilig geworden um mich. Ich rauche ja nicht mal mehr. Ich habe es erst 16 Mal erwähnt. Ich mache es zum 17. Mal. Ich rauche ja nicht mehr. Naja, nee, also viel ist da nicht los. Nicht so wie bei dir. Toll. Ich weiß ja, dass du auch die Dealer-Seite hier sehr gut kennst, privat.
Ich will das hier nicht zur Selbstanzeige nutzen, aber im Gegensatz zu der 5A habe ich schon mal an einem Joint gerochen von irgendjemandem auf der Straße vor 30 Jahren. Also wenn das schon als drogenaffin gilt, meinetwegen, Felix. Also, aber mich hat's jetzt nicht so gekickt. Oscar Jagd, die Drogendealer, machten nicht so richtig Bock auf Heatstroke, obwohl es ein geiler Markenname ist. Also ähnlich wie bei das Geiseldrama, die Brigade Staatsfeind statt RAF, Heatstroke statt Ecstasy. Im Naming ist es eigentlich super.
Ja, man muss schon sagen, also die Droge, Gratulation, dass die so sich am Markt festigen konnte, denn die einzigen Konsumenten, die wir hier aktiv erleben, sind entweder im Koma gelandet oder haben Zusammenbrüche und fallen aufs Gleis, ne? Also das ist schon, also man hätte schon für den Realismus hätte man vielleicht schon hin und wieder mal schildern müssen, so dass es auch geile Seiten hat, sonst würden es die Leute ja nicht nehmen, ist ja sonst nicht logisch.
Aber da hatte man Angst, weil das ist ja auch keine Macht den Drogen, der Sticker ist hier auch drauf auf der CD, also irgendwie ist es auch angeschlossen an diese Kampagne und dementsprechend wollte man sich halt wirklich gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, aber gut, Felix, wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass die Droge eigentlich nichts hergibt, dann könnte es aber sein, dass man vielleicht so ein bisschen auf die Dealer so ein bisschen interessiert reagieren könnte. Denn das sind ziemliche Halodris. Ich darf dir mal was einspielen. Sie schießen mit scheinbar Westernknarren.
So geht das. Na? Was sagt man dazu?
Wenn du eine Party hast erwogen, besorg vor allem viele Drogen.
Du hast doch das absolute Gehör. Also das sind doch zwei sehr unterschiedliche Pistolen, die wir hier hören.
Ja, man muss vielleicht die Situation auch nochmal erklären. Die üben bei dem einen im Keller scharfes Schießen. Und was du mit Westernpistole meinst, ist ja keine Westernpistole, also weil die hatten ja damals dann auch den Colt. Und ich bin jetzt kein Experte, ja, bin jetzt kein Ballistiker oder wie das heißt, aber es ist doch so, dieses Geräusch, dieses Piu, ist ja nicht der Schuss, sondern das ist ja, wenn die Kugel von einem Stein abprallt, dann gibt es dieses Geräusch immer im Western. Die Schüsse sind normal, glaube ich, aber die schießen dann halt ständig auf irgendwelche Steine oder sowas. Und also ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, so ist das. Das heißt, die Vorstellung in meinem Kopf bei dieser Szene war fantastisch, wie die da im Keller stehen und begeistert da rumknallen und die ganze Zeit irgendwas Falsches treffen und die Kugeln so um sie rumfliegen. Da dachte ich auch so, ja, das ist doch hier, die Dealer erledigen sich davon selber. Aber so ist es wahrscheinlich gar nicht gemeint gewesen.
Ich glaube, es gibt so zwei Pistolen-Sounds, die dann bei Europa rausgeholt wurden, die gar nicht zusammenpassten. Und dann gibt es eben tatsächlich diesen Effekt, wie du ihn schilderst. Mich erinnert es an so einen Clever- und Smart-Comic. Also ne, in so einem ganz engen Keller, man schießt einmal ab und dann fliegt dann 20 Mal die Kugel noch um einen herum. Aber es scheint diese Typen ja überhaupt nicht zu stören, weil sie so geil drauf sind. Und wir wissen ja, sie sind nicht high. Also sie sind ja einfach Geschäftsleute, ganz ehrwürdige. Sie können es ja nicht mal nehmen wegen ihrer Allergie. Das wissen ja nicht nur wir, sondern das weiß ja auch Kommissar Glockner. Das ist ja auch wichtig, dass die Obrigkeit auch alles weiß, welche Allergien die haben gegen Drogen. Das ist ja immer so ein Vorwurf an Krimis mitunter und natürlich auch bei TKKG gerne mal genommen, so dass es so täterzentriert ist. Also die Opfer sind halt eben einfach nur Opfer, aber haben irgendwie keine Story und wir sind immer bei den Tätern dran, so ist es auch hier. Aber was mich am meisten an diesen Dealern fasziniert, ist, wie sie auf das nächste Level kommen wollen. Also das ist ja, wir sind ja im Kapitalismus und es geht immer um Wachstum. Und Felix, vielleicht kann ich dich mal fragen, dass du das mal erzählst, wie die Bande versucht, neue Kundschaft zu bekommen für ihr geiles Produkt, das nach Jauche stinkende Zeug, wovon man ins Koma fällt.
Ja, die touren quasi von Stadt zu Stadt und machen dann so, verteilen Samples, hätte man jetzt bei Süßigkeiten gesagt. Na, hier willst du mal probieren und hier das neue Waschmittel, kannst du ja mal testen zu Hause, die heiße Schokolade. Und dann hinterlassen sie quasi eine Spur, nicht der Verwüstung, sondern der Süchtigen. Und die sind dann alles neue Kunden, weil es ja scheinbar sofort abhängig macht, obwohl es nur irgendwie quasi einen schlechten Trip bedeutet in der Erzählung.
Ja, also früher war es ja so, dass Adidas so mit diesen Fußballkäfigen von in die Großstädte gezogen ist. Und ja, so stelle ich mir das jetzt auch vor. Oder kannst du dich noch erinnern, wir haben ja beide mal bei einem Musikmagazin gearbeitet. Dem Intro gibt es nicht mehr. Und da gab es das ja durchaus, dass es so Promoreisen gab. Also ein Act hat eine neue Platte veröffentlicht und dann sind die eben in die größeren Städte gefahren, haben da Interviews gegeben, haben da Samples verteilt beziehungsweise es eben vorgespielt. Und so ungefähr habe ich das jetzt auch vor Augen.
Ja, das ist eine interessante, also du hast ja schon gesagt, wir erleben die Drogendealer sehr häufig hier untereinander. Das ist übrigens, das nur in eckiger Klammer, ist ja ein totaler Erzählshift bei TKKG. Irgendwann kommt es ja erst dazu. Am Anfang erinnere ich mich zumindest, in den ganz frühen TKKG-Hörspielen war es ja so, da gab es ja immer so auch öfter mal so ein Whodunit. Also wer war es denn jetzt? Und wir haben aber die Welt eigentlich immer nur aus der Sicht von TKKG erlebt. Und die Täter, die späteren, dann aber eben nur immer in der Aktion. Und irgendwann, diese neueren, funktionieren ja alle so, dass es so einen Szenenwechsel gibt und die sind dann bei den Dealern zu Hause, alleine, untereinander. Mhm. Und das finde ich erstmal ganz interessant. Und wir erfahren dadurch sehr, sehr viel über ihr Wesen und ich finde es sehr interessant, wie die hier gezeichnet werden, weil sie einerseits sind es so Trottel, die im Keller die ganze Zeit scharf schießen und dann, wie du sagst, sind es so Marketing-Genies. Also ich glaube, da stimmt beides nicht. Ich glaube generell, dass der realistische Dealer irgendwie anders tickt. Ich glaube, das ist nicht nah an der Realität hier.
Ganz lustig, wie sich da in der Geschichte die Distribution von Drogen so vorgestellt wird und was die Dealer da alles machen. Also man muss sich ja vorstellen, wenn sie von Stadt zu Stadt kommen und da das Publikum brauchen, das wäre ja auch ein bisschen zu offensichtlich hinsichtlich einer Strafverfolgung. Man müsste das, glaube ich, ein bisschen anders machen. Es ist ja nicht so ein Event. Weißt du hast ja jetzt von Karneval gesprochen, wo man da mit seinem Wagen durch die Stadt fährt und dann durchsichtige Tütchen an die Jugendlichen wirft. Du musst es ja schon im Verborgenen machen, liebe Kids. So einfach ist es nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ja, ich habe immer gerne diese Promoreisen noch begleitet, also wenn irgendwelche Acts uns vorgestellt wurden. Meine Lieblingsgeschichte ist auf jeden Fall, als die Spice Girls sich wieder vereinigt hatten, ohne Gary Halliwell. Also sie haben sich ja mehrfach wieder zusammengetan. Es war in den Nullern, dachte man, da kann man nochmal anknüpfen. Die Platte hieß, glaube ich, Forever, ohne Gary Halliwell. Der Hit war Holler. Kannst du dich noch erinnern, Felix?
Nee.
Holla, holla. Ja, du kannst dich nicht erinnern, weil es total gefloppt ist. Aber da wurde auch, wie Heatstroke, wurde diese Platte in die Redaktion gebracht, auch nach Köln, wo ich damals gewohnt habe. Und das Geile war, damals gab es halt so viele Raubkopien und die Leute hatten, die Plattenfirmen hatten große Angst eben, dass das abhanden kommt und dann im Netz ist, weil da gab es noch keine richtige Verbreitung. Also da gab es halt noch nicht so eine Kontrolle darüber. Und dann halte ich fest, dann hatte die Promoterin die CD in einem Koffer und der Koffer war an ihrer Hand mit einer Handschelle montiert. Und da drin war ein zugeschweißter CD-Player, dass man das nur abspielen konnte. Und zwar wirklich wie in einem Agentenfilm. Das kennt man ja so, dass jemand eben mit einer Handschelle einen Koffer hat, dass der nicht weggerissen werden kann. Und bei einer Platte, die völlig gefloppt ist, muss man dazu sagen im Nachhinein.
Ja, und dann war der Schlüssel weg und sie hat den Koffer heute noch nicht abbekommen. Die beste Geschichte, die ich hier gehört habe, war, kennst du sicherlich auch, von Moby. Und zwar kurz vor seinem Durchbruch, da ist er von New York nach London geflogen worden wegen einer europäischen Promotour, die dann aber nur noch auf eine Stadt reduziert wurde, nämlich London. Und die Gerüchte besagen, das habe ich mehrfach gelesen, ich vermute, es stimmt tatsächlich. Es war dann so schlecht promotet und er war halt eben auch noch kein Star, dass da ausschließlich
Also saß nur eine Person im Raum und das war jemand von ein Journalist von einem Obdachlosen-Magazin. Und dann hat er dem ein Interview gegeben und ist dann wieder zurückgeflogen. Tief frustriert natürlich und ist dann aber doch noch zum Star geworden. Schöne Geschichte.
Ja, ich finde es das toll, dass halt drumherum ein bisschen Quatsch erzählt wird. Nicht immer nur Politik. Ne? Ich finde es gut, wenn wir auch solche Sachen, das ist ja recht harmlos. Mhm. Nur wenn ich dann wieder dauernd lamentiere mit dem Atomkraft, ich kann es ja selber nicht hören. Also wenn ich mir diese Folge von uns hier anhören würde, dann würde ich danach auch rechts wählen. Einfach aus Trotz, soll ich sagen. Ich lasse mir das hier nicht aufoktroyieren von Ausnahme der Rose. Vielen Dank für nichts. So, Felix, dann lass uns doch mal ein bisschen in diese Geschichte auch noch mal eintauchen. Es gibt so zwei zentrale Punkte. Lass uns einfach die mal ansteuern.
Gerne.
Ja, und zwar hier.
Hä? Was ja. für Buttons? Ja. Auf den Buttons steht, Drogen sind euer Ende.
Moment, ich zeige sie euch.
Nette Tarnung.
Ach, hier. Nein, es ist ehrlich gemeint. Bestimmt.
Ja, dann mal weiter im Text.
Ich würde gern jedem von euch einen Button schenken. Hä? Euer Hund könnte ihn am Halsband tragen.
Das ist für mich wirklich der Gipfel von Plotting und Irrsinn zusammengenommen. Die Geschichte hier mit den Buttons, die eigentlich Mikros sind. Der Dealer hat, das ist ja auch sehr bequem, wieder seine Brieftasche bei der ganzen Geschichte verloren, als er irgendwie irgend so einen Typen süchtig gemacht hat. Und deshalb haben sie auch einfach seine Adresse. Das, so sollte ein guter Krimi funktionieren, wenn du mich fragst.
Ja.
Und dann sind sie eben bei ihm zu Hause und er gibt ihnen Buttons mit. Also er redet sich so raus, als würde ich haarsträubend die Lügen, die er uns da auftischt. Er gibt TKKG Buttons, auf denen steht, Achtung, Drogen sind euer Ende. Mhm. Da habe ich natürlich auch schon wieder gedacht, das würde ich auch mir tatsächlich anstecken. Das finde ich irgendwie witzig und natürlich auch wahr. Also warum nicht? Also und der hat diese Buttons, 4 Stück, die mit Mikros ausgestattet sind, um die Bande zu belauschen dann. Mhm. Und die tragen die dann, gehen dann raus und wie du es so ein bisschen bemängelt hast, reden dann über diesen Fall und machen sich so Gedanken, wie können wir Jugendliche von den Drogen wegbringen? Ah, wir machen diese tolle Sache, eine große Antidrogenparty für die ganze Stadt. Und weil sie aber diese Buttons tragen, hört ja der Dealer mit und plottet dann für sich so, ah, da werden wir dann die Leute alle süchtig machen auf dieser Party, was ja ziemlich perfide ist von ihm. Jetzt frage ich dich aber eines, Felix. Man würde ja denken so, okay, das mit den Buttons ist so ein bisschen ungelenk, aber es ist nötig, damit ja der Dealer weiß, dass es diese Veranstaltung gibt, die er dann unterminieren kann. Aber sie brauchen das ja gar nicht. Also die Dealer würden ja erfahren, wie alle anderen, dass eine große Party geplant ist und könnten ja dann immer noch sich ausdenken, ah, da könnten wir ja einfach mal tätig werden. Also ist dieser Quark nicht mal ein Verbiegen für die Story, sondern dieser Quark ist die Story.
Ja, da ist vieles nicht so ganz. Also generell, ich hänge leider immer noch an dem Punkt, wo er diese 4 Buttons, du hast es ja geschildert, vorbereitet hat und mit teurer Technik ausgestattet hat und wartet auf den Tag, an dem er sie braucht. Das alleine ist schon relativ stark, ehrlich gesagt. Und weird dann ja auch, dass sie die dann doch wieder ablegen. Das ist ja auch so seltsam.
Sonst würden natürlich die ganze Zeit die Dealer mithören. Das ist ja auch nicht gedacht. Es soll ja nur für einmalige Informationstransfer wird das jetzt genutzt in der Story, dass die Dealer erfahren, ah, es gibt diese Veranstaltung. Aber das hätten sie auch eine Woche später in der Zeitung lesen können. Diese Buttons haben überhaupt keinen Wert, außer dass sie wahrscheinlich einen Materialwert haben, wie du es hier schon sagst. Also so 4 Peilsender mit Gegensprechanlage. Da hat er schon sich was kosten lassen und die er da verloren hat. Ja. Aber es beweist einfach, er ist auf alles vorbereitet. Otto Boelke ist wirklich ein Mastermind in der TKKG und überhaupt Verbrechenshistorie.
Ja, das hast du ja ein bisschen unterschlagen. Er wird ja sehr früh, weil er seine Brieftasche verloren hat, da ist er jetzt nicht so geschickt, wird er halt quasi zu Hause gestellt, kann sich aber sehr überzeugend rausreden. Also sie glauben ihm ja kurzzeitig. Ne? Das ist schon ganz spannend. Und dann werfen sie die Buttons, das ist mir sehr wichtig, ja weg, weil es gewittert. fragt man
Wieso
sich jetzt,
werfen sie die Button weg, weil es gewittert?
Ja, weil alles, was mit Metall zu tun hat, ne, egal wie klein es ist, eine Münze in der Hosentasche. Nee, also das ist die Story tatsächlich. Wir sind nicht dafür verantwortlich, aber das ist die Story. Hat mich übrigens.
Also du meinst, wenn, ja? wenn wir jetzt beide über das Feld gehen, dann kommt ein Gewitter und dann werde ich erschlagen, weil ich meinen TKKG-Button trage und du nicht, weil du wieder keinen anhast.
Ja, und weil du einen Schlüssel in der Hosentasche hast, während ich meinen Hausschlüssel sofort wegschmeiße, sobald es regnet. So. Aber ganz ehrlich, finde ich auch wichtig, dass man mal darüber spricht. Ich habe das ja irgendwie nochmal Leuten, Menschen erklären müssen, die es nicht wissen. Ja, was macht man bei Gewitter? Und habe dann festgestellt, dass was ich weiß, von Europa, ja, durch Europa gelernt, ist falsch. Und ist mir ganz wichtig, ja, ist mir ganz wichtig, wo wir hier gerade über Gewitter reden, ne? Weiß denn jeder da draußen, wie man sich bei Gewitter verhält? Denn wir, du, Linus, weißt bestimmt, wo das her ist. Du weißt ja, Eichen sollst du meiden, Buchen sollst du suchen, also suchen wir eine Buche, ein Buch. Das ist ein Zitat aus der Schreiende Wecker, die drei Fragezeichen der Schreiende Wecker, das ist Teil des Rätsels. Und so bin ich groß geworden. Eichen sollst du meiden, Buchen sollst du suchen.
Aber also, entschuldige, nur mal, Eichen sollst du weichen wegen des Reims. Nur so korrekt sollten wir sein, nicht, dass die rasende Hängematte schon wieder mitschreibt.
Ich habe es trotzdem mit meiden gelernt, ja? Und weichen und suchen ist jetzt auch nicht so ein reiner Reim. Okay, ist egal, auf jeden Fall.
Buchen und suchen ist ein reiner Reim und eichen und weichen.
Okay, alles klar.
Aber ich will dich nicht rausbringen.
Nee, nee, lass da ruhig noch 30 Minuten drauf verwenden. Ich habe es leider anders gelernt. Es ist ja dann vielleicht falsch gewesen. Ist ja auch egal. Dennoch behaupte ich jetzt, wo wir wirklich drüber reden, dass es meiden heißt bei drei Fragezeichen. Ich höre es nachher nach. Und sonst schneidest du was anderes rein mit KI, dass ich das richtig gesagt habe, ja? Okay, auf jeden Fall dachte ich als Kind, alles klar, ich weiß halt nicht, wie der Buche aussieht, aber scheinbar muss ich mich unter den richtigen Baum stellen bei Gewitter. Und das ist falsch. Also sicherlich ist richtig, dass in die Eiche der Blitz häufiger einschlägt. Das wird wahrscheinlich schon irgendwie stimmen. Aber es ist nicht so, dass man sich dann unter eine Buche stellt und dann ist alles cool. So ist das nämlich, glaube ich, nicht. Sondern man soll sich generell, habe ich jetzt nochmal nachgegoogelt, man soll sich von Bäumen generell fernhalten. Also wenn man die Möglichkeit hat, wenn du in einem Wald bist und es gibt ein Gewitter, dann gehst du auf eine Lichtung, falls es eine gibt. Ja, oder gehst aus dem Wald raus. Und dann sollst du dich, was sollst du machen? A, dich auf den Boden legen. B, dich hinhocken.
Auf den Boden legen.
Boden legen ist falsch, weil dann der Blitz, wenn er den Boden einschlägt, bist du ja quasi, hast du direkte Berührung zum Boden, bist tot oder halt schwer verletzt. Wenn du dich aber so hinhockst, quasi auf den Schuhen, dann kann deine Schuhsohle, wenn du den Boden nicht berührst, kann quasi das so ein bisschen, wie sagt man da, isolieren, deinen Körper. Du machst dich so klein in die Hocke, aber halt, wenn es geht, frei und nicht unter Bäumen. So, wollte ich nur mal gesagt haben, weil irgendwie habe ich das falsch gelernt. Vielen Dank, Europa. Mhm.
Und das, was du jetzt gesagt hast, bevor wir uns jetzt alle umstellen und der Lex Scharlau folgen, das ist jetzt aber auch richtig oder wird das demnächst irgendwo anders wieder widerlegt?
Also ist der erste Eintrag bei Google. Heutzutage heißt das auch nicht mehr viel, ich weiß, aber ich glaube, ich habe das schon mal gehört, dass man sich so hinhocken soll und den Boden nicht berühren mit den Händen oder so. Naja. Und ich glaube, Fahrräder sollte man dann, neben Fahrrädern sollte man tatsächlich nicht stehen. Aber die sind auch wirklich deutlich größer als diese Buttons, die sie da haben auf der Jacke. Also ich meine, sie haben ja auch Knöpfe an der Jacke und Reißverschlüsse. Wo ist das Problem?
Vielleicht tragen sie Trainingshosen, es sind ja junge Leute.
Glaubst du nicht, dass da Gabi und Karl in der Trainingshose rumlaufen? Der Karl hat eine Korthose an, ganz normal. Und Moonboots. Ich weiß nicht, ist ja, spielt ja glaube ich im Sommer, aber ist ja egal.
Ich schaue mal auf das Cover, also auch da sehe ich keine Hosenknöpfe und so, also hier scheint wirklich durchgegangen zu sein.
Also Tarzan hat eine Gürtelschnalle, ich bitte dich.
Achso, du hast das neue Cover, ich habe ja hier noch das alte Cover, da ist keine Gürtelschnalle zu sehen.
Das hat Europa noch rein redigiert. Gut, so tief müssen wir vielleicht nicht reingehen in das Thema. Aber das nur nebenbei, ne? Hier ist als Service-Tipp, Gewitter, macht euch mal Gedanken selber, ne? Was macht ihr da, wie verhaltet ihr euch? Reflektiert das mal.
Musik. Also wir hatten ja jetzt auch schon darüber gesprochen, dass er eben die Brieftasche an dem Tatort verliert. Auch schön ist, dass später dieses andere Paar, was dann auch noch in die Geschichte eingreift, verliert ein Halstuch an dem anderen Tatort. Und da ist eine Safe-Kombination eingenäht, die sie dringend brauchen und deshalb dieses Halstuch wieder zurück erobern müssen. Capture the Flag. Das ist aber doch schon... Das ist schon gut geschrieben, oder?
Das ist gut geschrieben und ich meine, du musst auch natürlich erstmal der Detektiv, die Detektivin sein, die dann die Sachen auch findet. Da gehören einem auch immer zwei zu, ne? Wird viel verloren, könnten viele Verbrechen aufgeklärt werden, aber du musst auch mal auf den Boden gucken und was finden. So, und das finde ich schon, das muss man sagen, das haben TKG gut gemacht.
Der Spürsinn wird belohnt, dass darin eine Nummer eingraviert ist, eingenäht ist, die vermeintlich eine Telefonnummer sein soll, laut der Beschuldigten, weil sie ja weil sie Diabetes hätte und das wäre die Nummer ihrer Ärztin. Und dann ist es ja klar, wenn man dann eben Zuckerschock hat oder so, dass man dann aus seinem Halstuch versucht rauszutrennen, wie die Telefonnummer ist, die Notfallnummer. Mhm. Weißt du, damals war das noch nicht, hatte man noch nicht so viel Speicherplatz in den alten Nokia-Handys. Da hast du halt die ersten 10 Speicherplätze, die es gab, das war's dann auch. Und da hast du halt deine 10 BFFs drin gehabt und dann war halt 11 war dann halt dein Notfallkontakt und den musstest du dir dann halt in dein Halstuch einnähen.
Es freut mich auch, dass Diabetes wieder so eine Rolle spielen kann. Also das meine ich jetzt gar nicht zynisch, sondern ihr werdet gleich sehen, was ich meine. In ihrem Leben, wo sie ja gerade aus dem Koma erwacht ist. Also das ist doch die Frau, oder? Also ich meine, genau. Die war doch gerade noch im Koma. Ich finde es wirklich toll, dass sie sich so schon wieder so aktiv an der Gesellschaft beteiligen kann und dass es da keine Komplikationen gibt, wegen der man dann regelmäßig noch einen Arzt aufsuchen müsste. Also das ist relativ glimpflich abgegangen. Gratulation.
Genau, aber du darfst ihr auch nicht so auf den Leim gehen, dieser sehr blassen Frau, denn es ist ja gar kein Notfallkontakt. TKKG rufen ja auch da an bei dieser Safe-Kombination und es geht niemand ans Telefon, weil es ja eben irgendwo ein Schließfach ist. Naja, wenn du nochmal das Cover im Auge hast hier, Felix, das fand ich ganz spannend, dass sowohl in deiner neuen Version als auch in der alten sieht man dieses Halstuch unter dem Kessel. Also die Geschichte ist hier wirklich nachträglich gezeichnet worden.
Mhm. Und draußen vor der Tür, ich weiß nicht, ob man das bei dem alten sieht, ist der Junge im Rollstuhl, also der am Anfang aufs Gleis stürzt, der Drogi.
Genau, der arme Benno, glaube ich, der eben eine Gehirnerschütterung hat und deshalb in der Geschichte, weil es nötig ist, dass er immobil ist, deshalb im Rollstuhl sitzt. Auch hier, ich bin kein Arzt, aber es wird schon stimmen.
Ja, und wo wir schon beim Cover sind, was bei dir ja auch drauf ist, sind die 2x200 Liter Bowle, die Gabi ja macht. Das ist mir auch wichtig, dass man sich nochmal einfach mal vor Augen hält, das ist ein Schulfest. Es wird mehrfach gesagt, es kommen sehr, sehr viele Leute. Ja, es ist ja die ganze Stadt ist ja da und soll vergiftet werden. Aber ich hoffe, sie haben Durst mitgebracht, weil 400 Liter Bowle, gibt ja vielleicht auch noch andere Sachen zu trinken. Ihr könnt es euch ausrechnen, wie viele Leute kommen müssen, damit nicht jeder irgendwie jetzt einen halben Liter trinken muss. Ohne Ausnahme. Also es ist schon sehr mutig gekocht, falls man das bei Bowle macht, zusammengerührt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das möglich ist. Es kostet doch auch eine Stange Geld. Wo hat denn Gabi so viel Geld für 400 Liter Bowle-Zutaten her? Also es sind ja sehr viele Kräuter drin und so. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Also ich finde es nicht schwer, für 4 oder 6 Leute zu kochen statt für eine. Aber wenn es dann so mal 100 ist, würde ich schon denken, da bräuchte es eine gewisse Professionalisierungsgrad.
Ja, ich kann auch hinzufügen, dass das Ordnungsamt das hier auch nicht geduldet hätte, dass da jemand einfach so irgendwas zusammenrührt und 1000 Leuten anbietet. Bin mir nicht sicher, ob das so läuft bei so einem Schulfest. Naja,
aber grundsätzlich muss ich sagen, diese Idee, dass das alles kulminiert bei dem Anti-Drogen-Festival für die ganze Stadt und dass das dann von den Drogenbaronen benutzt wird, um eben alle Leute süchtig zu machen, das ist einfach wirklich, das sage ich jetzt mal ganz unironisch, das ist wirklich ein geiler Plot, das ist so satanisch. Also das hat mir schon gut gefallen. Weißt du, wenn die Bösewichte eh so überdreht sind, dann ist es gut, wenn sie dann auch noch so einen Plan haben. Also da ist ja Weltherrschaft gar nichts dagegen.
Ja, hier passiert es ja nicht, du hast es schon gesagt. Es ist nur so eine Androhung, aber es hat mich sehr erinnert, abstrakt, an die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch. Da wird ja die ganze Stadt mit Gas betäubt. Da gibt es ja auch ein Fest und dann wird da Gas verströmt und alle hört man dann so, oh Gott, mir geht's nicht so gut. Da habe ich mich früher, Achtung, eingeschissen vor Angst. Ich fand das eine ganz, ganz schlimme Szene. Ist auch von Peter Passetti ganz toll gesprochen. Und so richtig unheimlich, wie die ganze Stadt betäubt ist. Und in der Zeit wird dann der Höhlenmensch geklaut. Aber das hat mich da total dran erinnert. Das hat auch schon so einen Wahnsinn damals gehabt, dass ich dachte, das gibt's ja nicht. Da so viele Leute, alle werden betäubt. Ist ja irre.
Ja, da habe ich auch tatsächlich dran denken müssen. Ich habe noch gedacht an den DJ ohne Kopf. Das ist doch auch etwas, dass dann jemand die Leute so verzaubert. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Hast du das noch so im, weißt du, was ich meine?
Ja, grob.
Da werden die Leute auch sediert und das kommt dann erst zum Schluss raus. Da also wirklich so diese Massenhypnosen, die sind schon so, das sind schon so gruselige Vorstellungen und werden da bei den drei Fragezeichen oder eben auch hier zumindest mal so angerissen. Also hier passieren sie ja nicht, bei den drei Fragezeichen werden sie ja vollzogen. Hier ist es nur so, schwebt es so im Raum für uns. Ja, aber also jedenfalls, das hat mir schon gut gefallen, weil es halt so diabolisch ist, dass ich dem dann doch wieder was abgewinnen konnte. Sehr schön, dann kommen wir doch mal zu den SprecherInnen.
Oskar hechelt immer, er hat gerade gesoffen.
Oh, da haben wir ja schon gehört, Veronika Neugebauer. Da war sie 33 Jahre alt, als sie das aufgenommen hat hier. Und ich finde, in diesem Zitat, da kommt ihr Buschikoses, so diese Anti-Gabi-Art, die sie ja auch hatte, die kommt hier ganz gut durch. Oskar hat, er hat schon gesoffen. Also es klingt so gar nicht so, so wie man sich so Gabi vielleicht vorstellen würde, sondern etwas patenter, etwas hemdsärmeliger. So haben wir sie ja auch erlebt.
Das klingt jetzt so geheimnisvoll. Was heißt denn erlebt?
Ja, denn Felix, ich habe diese Unterschrift ja auch von Veronika Neugebauer, der leider verstorbenen Stimme von Gabi Glockner, weil wir zu dieser Zeit mit ihr ein Hörspiel aufgenommen haben. Robbe und Bürzel, zwei Herzen tanken super. Und das hast du damals auch noch inszeniert. Du warst so ein bisschen die KI im Hintergrund und hast es aufgenommen, also das Technische gemacht. Und ich hatte eine Geschichte geschrieben. Und wir haben uns dann ein paar SprecherInnen eingeladen, unter anderem sie.
Ja, ich kann mich gut erinnern, weil das relativ belastend war. Es gibt ja so, mal ein bisschen Bogen gemacht, es gibt ja so Sachen im Leben, ne, man kann, bei vielen Sachen denkt man sich so, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich mach's nicht, ne? Und wir kommen ja so ein bisschen aus dem Punk-Indie-DIY sehr stark, beide, und haben das, glaube ich, drin, dass wir relativ schnell sagen, ja, das mache ich jetzt mal. So, wird schon klappen, andere kriegen es ja auch hin. Und das ist ehrlich gesagt den Weg, den ich jedem empfehlen kann. Einfach mal ausprobieren, nicht lange drüber nachdenken. So, in dem Fall muss ich allerdings sagen, dass ich dann auf deine Nachfrage so, ja, hier, ich würde das gerne als Hörspiel machen, dass ich dann gesagt habe, ja, das kann ich ja machen. Das war ein bisschen vorschnell, weil als wir dann da saßen in einer kleinen Kölner Wohnung in der Küche und ich hatte einen Desktop-Computer, ohne Soundkarte, also nur eine interne Soundkarte, wo man mit so einem kleinen Klinkenstecker reingegangen ist. Und dann haben wir ein 180 Euro Mikrofon über den Tisch gehängt und das da reingesteckt. Das ging auch erst nicht, weil irgendwas nicht ging und ich habe nicht verstanden, was. Aber es war wirklich so, als Gabi dann den Raum betreten hat und gesagt hat so, ach so, nehmt ihr ein Hörspiel auf. Das bin ich ein bisschen anders gewohnt. Da ist mir klar geworden, dass ich ja wirklich gar keine Ahnung habe. Also da kam ein Eingangspegel rein von diesem Mikrofon, der so gering war natürlich, weil da hätte ein Vorverstärker dran gemusst, da hätte jeder sein eigenes Mikro haben müssen. Also wir haben auf eine Stereospur mehrere Sprecher aufgenommen. Wirklich, also schlimmer kann man es nicht machen. Es klingt auch entsprechend scheiße. Und als sie das dann gespiegelt hat, weil sie natürlich aus einem ganz professionellen Umfeld kam, da habe ich mich so richtig in Grund und Boden geschämt und dachte so, um Gottes Willen, was hast du hier eigentlich gemacht? Und dann läuft mir jetzt doch kalt den Rücken runter. Also es war so arrogant von mir zu glauben, dass ich das hinkriegen würde.
Und genau ist es auch geworden. Ist auch ein relativ schlechtes Produkt geworden von meiner Seite aus.
Ach Felix, so würde ich das gar nicht sehen. Ich habe zum Beispiel noch mal rausgesucht, es gibt eine Rezension auf Amazon, die werde ich jetzt hier mal vorlesen. Ja. Robbe und Bürzel CD. Überschrift: miese Qualität und nervtötend. Achtung, auch verifizierter Kauf, das ist besonders demütigend. Das Hörspiel hat eine miese Klangqualität, total unprofessionell. Die Geschichte, die angeblich lustig sein soll, hat keinen wirklichen Handlungsstrang und hat mich nicht mal ansatzweise zum Schmunzeln gebracht. Langweilig, schlecht gemacht und, in Kapitalen geschrieben, nicht empfehlenswert. Und die Demütigung noch darunter: eine Person fand diese Information hilfreich.
Also ganz ehrlich, ich finde, es stimmt alles.
Ich finde es aber auch schön, dass wir beide gleichzeitig gedisst werden. Da muss dann nicht einer denken, so, oh Gott, Linus, tolles Skript habe ich vermasselt. Oder umgekehrt, dass ich denken muss, der Felix hat so geil aufgenommen und mein Skript war scheiße. Sondern er sagt es wirklich, es klingt scheiße und es ist inhaltlich Dreck.
Ja, aber die Sprecher haben wirklich alles versucht rauszuholen.
Die Sprecher sind wirklich sehr gut. Meinst du, diese negative Rezension kam von dem einen von Rasende Hängematte? Bitte meldet euch, wenn es so war. Könnt ihr die vielleicht zurücknehmen? Das wäre wirklich schön. Ja, ich glaube, die CD hat sich auch nicht so gut verkauft. Ich hatte, ich weiß nicht, hatte ich das letztens erzählt? Ich erzähle es einfach nochmal. Podcast hören ist Wiederhören. Ich hatte gedacht, dass wir diese Folge mal bei Ausnahme der Rose besprechen. Also unsere eigene CD. Mhm. Wir haben das bei 25 schon unser Fanhörspiel mal besprochen. Und ich hatte schon angefangen, ich saß da schon, hatte sie mir so rausgeschrieben, was könnte man machen. Aber so nach einem Drittel habe ich gedacht, es ist so unangenehm. Ich finde es wirklich, also der Humor, also ich wollte irgendwie so ganz offen mit so sexuellen Verklemmungen so umgehen und also es ist echt, also fremdschämend. Mir ist es wirklich im Nachhinein richtig peinlich. Es hat natürlich gute Momente, aber so in der Gesamtheit ist so viel Zeug drin, wo ich denke so, oh nee, ach du lieber Gott, oh Gott, das haben damals die Leute gehört, zum Glück nicht so viele, aber wir hatten Veronika Neugebauer. Wir sind quasi auf einer Stufe mit TKKG mit unserem Projekt gewesen.
Ich kann sogar etwas klingonisch.
Kochen?
Nee. Sprechen.
Mhm. Wo ist denn klingonisch?
Das liegt im Beta-Quadranten. Die Klingonen sind super aufbrausend, aber haben voll das Feeling für archaische Mystik und so.
Müsst ihr sowas denn für die Uni wissen, oder?
Nee, das ist nur voll faszinierend.
Aha. Und abends, als es noch ums Socializen ging, sie war eine Nacht in Köln, ne?
Zwei sogar.
Zwei, ach, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall, da sind wir dann, dachten wir führen sie mal so richtig schick aus. Wir kannten sie ja nicht. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt den ganzen Tag über, ich fand sie sehr nett, aber auch sehr, hatte sehr viel Selbstbewusstsein, was ich ihr total auch zuspreche. Also ich meine, warum nicht? Hätte ich auch an ihrer Stelle gehabt. Aber ich habe irgendwie auch immer gemerkt, die ist mega nett, aber die ist auch echt ein ganz anderer Typ als ich. Und das hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und als wir sie dann in den Hinterhof des schlecht beleuchteten Gebäude 9 geführt haben, das passt ganz gut zu dieser Folge hier, da wird ja auch ein Club erwähnt und so, wo viele Drogen genommen werden. Und wir dachten, wir machen uns jetzt hier einen schönen Abend. Ist irgendwie klar geworden, das ist gar nicht ihre Vorstellung von Ausgehen. Und dann ist sie auch relativ schnell abgehauen.
Die wären natürlich gerne in so eine Cocktailbar gegangen mit irgendwelchen GZSZ-Stars, die da sonst noch an der Theke rumhängen. Sowas gibt es ja in Köln, aber das war natürlich weder unsere Welt, noch dachten wir, dass das jemand haben möchte. Ja, also Veronika Neugebauer, ich kann das ja vielleicht nochmal sagen, dass ich sie angefragt hatte, weil ich hatte irgendwie den Kontakt, weil ich schon mal ein Interview gemacht hatte für das Musikmagazin, für das ich geschrieben habe, für das Intro. Und dann hat sie gesagt, sie braucht 1.000 Euro pro Tag, wäre ihre Gage und völlig verständlich. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben 200 Euro fürs Wochenende. Und dann hat sie da zähneknirschend zugesagt. Aber wir haben ihr den Flug auch bezahlt, ein Hotel. Und für sie war das dann halt so eine Möglichkeit, eben mal in Köln dann mal ein Wochenende abzuhängen und sich von ihren etwas trotteligen Fans umschwirren zu lassen. Also das waren in dem Fall wir.
Ja, war ein Erlebnis. Aber wie gesagt, ey, also meine Herren. Nee, also die Rezension, ich weiß nicht, hätte von mir sein können.
Das tut weh, Felix. Ja, also jedenfalls, also ich finde jetzt, wenn wir hier über Oscar Jagd die Drogendealer sprechen, dann soll das auch eine TKKG-Folge sein, die wir hier nehmen, um Veronika nochmal zu ehren, weil sie einfach ein irrer, toller Typ war. So. Dann habe ich noch eine Rolle, auf die ich aufmerksam machen möchte, und zwar Oscar. Oscar ist ja der Titelgeber und man kann sich nicht beschweren. Er wird auch süchtig gemacht, um dann die Drogen zu finden. Und zum Schluss beißt er noch jemand, der Gabi angreift. Also insofern ist es schon korrekt, dass er da steht. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, dass er auch den Sound von, den wir öfters schon hatten,
oh je,
dem rasenden Löwen oder der Todesratte hat. Also das geht mir ein bisschen zu weit.
Dein Vater wird die Drogen schon wieder rausrücken, wenn ihm etwas an seinem Töchterchen liegt.
Vorsicht, Martin, der Hund!
Die Tür hat ihn jetzt angebissen.
Jawohl.
Ja, also der Cocker Spaniel Dämon oder was? Also warum hätte man denn da nicht irgendwie den Hund ein bisschen variieren können? Musste denn schon wieder dieses komische Sample rein? Felix, du schneidest doch immer so viele erfolgreiche Hörspiele. Gibt's denn da nicht nochmal einen anderen Sound?
Ich stell's mir vor, wie man mit dir irgendwie, keine Ahnung, wie man nachts sich da anschleicht an deine Wohnung und dann so ganz laut mit dem Lautsprecher dieses Geräusch abspielt. Also das ist ja ein richtiges Trauma mittlerweile für dich, die Todesratte. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das dann halt so, wenn es so ein Gewuselgeräusch auch, ne? Also es schaukelt sich so hoch, so Kampfgeräusch, und dann ist das immer, liegt das als Bett mit drunter. Das ist wahrscheinlich dann, liegt nahe beim Mischpult, ich weiß es nicht genau.
Die Geschichten sind ja so fantastisch, dass man ganz viele verrückte Tiere und Monster hat, aber die nur repräsentieren lässt von diesem einen Sound. Das macht dann diese reiche Welt wieder etwas kleiner. Und dass jetzt auch Oscar auch eine Todesratte sein sollte, naja. Ansonsten, ich hatte es gar nicht im Skript erwähnt, Felix, aber ich möchte es noch sagen. Kannst du dich, weißt du, wer Otto Boelcke spricht? Also einer der vier Hauptdealer in dieser Geschichte.
Vier Hauptdealer, zahllose Nebendealer. Nee, hab's mir nicht durchgelesen, ehrlich gesagt.
Ich kann alles erklären. Es entschuldigt nichts, aber hey, ich bin nicht so ein Monster, wie ihr denkt.
Genau, Robert Missler. Da würde man jetzt sagen, so okay, habe ich jetzt keinen Eintrag, so ging es mir auch, aber all hail to Robert Missler. Und zwar spricht er auch Danny Heffernan in King of Queens. Also der Cousin von Doug Heffernan ist das.
Nee, ja, okay, das ist mir schon mal aufgefallen, auch bei einem anderen Hörspiel. Ich glaube, der spricht öfter mal bei TKKG.
Es gibt auch irgendwas mit Heißes Gold aus Transsilvanien. Nee, das sage ich jetzt falsch. Irgendwas, wo Transsilvanien, glaube ich, im Titel ist. Und da spricht Doug Heffernan, also die noch prominentere Stimme aus King of Queens. Mhm. Aber hier sein Cousin. Ja, mit einer recht zentralen Rolle, muss man sagen. Ich denke, er hat wahrscheinlich sogar den meisten Redeanteil bei dieser CD. So, Felix, dann sind wir schon beim Trivia angekommen. Kurz vor Schluss, ich wollte noch mal eine Sache ansprechen, die einfach zu geil ist, und zwar die sprechenden Namen der zwielichtigen Antagonisten. Hier gibt es zum Beispiel Seifen-Eddy, Egon Saufaus, Warzenbert, Pummel-Paule. Das gefällt mir auch schon wieder sehr gut. Also, wenn man tatsächlich die Namen so sprechend machen will, dass man sofort weiß, ist es ein Gauner, ja, Seifen-Eddy, Egon Saufaus, dann richtig so drüber, dass es schon wieder, dass man schon wieder denkt, so, oh, ich muss eine Punkband gründen, die heißt Egon Saufaus.
Ja, der Name sticht deutlich hervor, würde ich sagen. Und ich habe es mir natürlich auch sofort vorgestellt, wie der mit einem Kasten Erdinger an Gleis 2 steht und versucht, Bierflaschen zu verkaufen. Weißt? Also warum heißt der Dealer Egon Saufaus? Keine Ahnung.
Ja, aber Pummel-Paule und Warzenbert, also ist schon auch geil. Also du hast ja selber so einen Hang zu so originellen Spitznamen. Also ich weiß noch, dass du ja mal ein T-Shirt getragen hast, wo dein Spitzname aus der Jugend war, Fotzklempner. Was wurde eigentlich daraus? Fotzklempner oder habe ich es falsch gesagt?
Also ich habe kein T-Shirt gehabt und es war auch schon, also ehrlich gesagt, die Leute, die diesen Podcast sehr oft hören, es gibt ja die Leute, die manche Folgen mehrfach gehört haben, die wissen das im Gegensatz zu dir, dass das Fouls Camper ist, dass das ein Figur
Fouls Camper Shoot, sorry,
von Helge Schneider ist. Ich habe doch schon mal erwähnt, dass ich mich bei der Allianz wegen einer Versicherung online anmelden musste bei einem Portal und natürlich wie immer versucht habe, mich als Fouls Camper da anzumelden und das war schon vergeben und deswegen bin ich jetzt Fouls Camper 12 oder sowas.
Ja, ich wollte dich nur so ein bisschen aus der Reserve locken, Felix. Gleich reden wir nochmal über deinen Geburtstag, damit die Folge rund wird. Aber es gibt noch einen Einspieler, den ich für dich vorgesehen habe. Und zwar, du achtest ja immer sehr akribisch darauf, ob auch Bier getrunken wird in den Folgen. Oder ist dir das jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil du so eine höhere Transzendenz erreicht hast?
Auch da hilft Bier.
Und zwar hören wir mal hier.
Auch ein Bier?
Ja, danke.
Es gibt auch diese Droge, die uns zum Pflegefall hat werden lassen. Dafür brauchen wir nicht Heatstroke. Und eigentlich sind wir jetzt auch am Ende. Felix, hast du noch ein bisschen so ein Fazit? Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Wie denkst du über diesen Fall, den die jungen Leute uns da geschrieben haben?
Also ich finde es erstmal eine schöne Idee. Ehrlich gesagt, gibt auch heute noch ja sehr, sehr viele Kinder, die gerne Hörspiele hören. Da ist sicherlich auch TKKG dabei. Und so ein Schulprojekt, ganz ehrlich, gehört ja zu den Besseren. Also das finde ich immer schön, wenn sich Mühe gegeben wird an Schulen, um irgendwie die Kids mal abzuholen, weil das ist bestimmt nicht so leicht. Und ich finde auch das Ergebnis hier nicht schlecht. Da würde man natürlich gerne mal andere Skripte lesen. Vielleicht hört ja auch jemand zu von einer Schule, die auch dran teilgenommen hat und deren Skript vielleicht nicht ganz so leistungsstark war. Das fände ich vielleicht fast noch lustiger, sich das mal durchzulesen. Generell, schöne Sache, schönes Projekt. Jetzt inhaltlich, ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, keine Macht den Drogen. Das war ja damals auch beim DFB. Das wird ja so die Zeit gewesen sein. War eine Riesenkampagne in Deutschland. Und ja, dass es dann unfreiwillig komisch wird an manchen Stellen, ist ja auch klar. Aber ich finde es nicht weirder als andere Stefan Wolf-Geschichten. Punkt.
Ja, ich finde das einen sehr guten Punkt. Ich würde natürlich gerne mal alle Skripte lesen, die da eingereicht wurden. Wir haben es ja gesehen, dass da eine fünfstellige Zahl an Menschen mitgemacht hat. Da ist sicherlich noch einiges. Da könnte man wahrscheinlich sogar noch mal sich was rausziehen aus den Ideen, die da verschütt sind. Falls das noch bei Europa im Giftschrank ist, die Einreichungen, ich würde einen hohen Geldwert zahlen dafür. Also nach meinem Ermessen. So viel zu Oscar jagt die Drogendealer. Eine Folge. Wer TKKG nicht mehr so auf dem Schirm hat, 139 ist ja auch schon, wir haben es ja gelernt, 22 Jahre alt, jetzt ist ja keine neue Folge, aber eben weit jenseits der Klassiker. Hört sie euch mal an, es wird euer Schade nicht sein. So, Felix, dann könnte ich dich jetzt in deinen Nachmittag entlassen, aber so einfach geht es nicht. Du musst noch eine Quizfrage hier bestehen bzw. lösen. Ich fand es letztens so ein bisschen schwierig, was du mich alles gefragt hast. Das konnte man ja immer gar nicht wissen. Und deshalb habe ich jetzt etwas wieder genommen, wo man sagt, Mensch, das ist fair. Dem Linus geht es auch um Fairness und dementsprechend ist die Frage etwas, was in diesem Hörspiel gesagt wird. Du musst quasi nur wiedergeben, was du jetzt gehört hast, und dann hast du schon gewonnen. Wie viel Kräuter sind in der legendären Waldfee-Bohle von Gabi Glockner?
Muss ich es frei antworten?
Sind es 27, 28, 29, 30? Wie viele Kräuter sind in der legendären Waldfee-Bohle von Gabi Glockner? Ich wusste gar nicht, dass es so viele Kräuter gibt. Ich wohne ja hier in Frankfurt, da gibt es ja grüne Soße.
Ja, 7 das sind das,
ist ja legendär. Ja, da sind auch so verrückte Dinger, Sauerampfer und sowas ist dann drin. Das ist schon richtig speziell.
Und bei Jägermeister, die haben doch auch immer damit geworben mit der Menge. Weißt du das noch? Das waren auch nicht viele.
Ach, da dachte ich, es wäre schon hoch in oder Unterberg, der Kräuterbitter mit den Kräutern. Naja, schreibt einfach Zahlen in die Kommis bei Spotify, wir wissen dann schon, was gemeint ist.
Gebt uns so viele Sterne, wie ihr glaubt, dass es Kräuter sind.
Ja, genau. Felix, also diese Kräuterbowle, die Gabi Glockner, für 400 Liter muss sie ansetzen. und kauft sich wie viele verschiedene Kräuter? 27, 28, 29, 30.
Also, ich mach's kurz. Ich kann mich daran erinnern, wie sie es gesagt hat. Hast mir natürlich nicht jetzt fotografisch gemerkt, oder wie das heißt bei den Ohren. Tonbandmäßig. Aber ich glaube trotzdem, dass es, Achtung, ich mach's ganz kurz, 27 sind.
Außerdem setzen wir die berühmte Waldfeebohle an, nach dem Rezept meiner Urgroßmutter. Mindestens 300 Liter. 28 Kräuter sind drin, aber kein Alkohol.
Genau, 28 Scheiße. Kräuter sind in dieser Bohle. Felix, kennst du Ikarus, der mit seinen wächsernen Flügeln zu hoch in die Sonne gestiegen ist?
Ja, ja. Ja. Umgelaufen.
Ich hatte mich einmal sagt sie so ein bisschen undeutlich, da habe ich dann gedacht so, oh nein, oh nein, oh nein, hier 280 habe ich dann auch teilweise gehört, aber es sind 28.
Das ist so typisch, das ist doch auch wieder, da würde ich auch gerne wissen, haben das die Schüler geschrieben oder Stefan Wolf, das ist so typisch Stefan Wolf, 28, was für eine Scheißzahl.
Ja, da trittst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich bin ja ein Freund von ungeraden Zahlen sowieso und 27 ist natürlich eine geile Zahl, ne, weil sie ja auch 3 und 7 als Multiplikatoren hat und so. 29, gut, ist dann vielleicht originell als Primzahl, aber 28 ist wirklich Mist. Also was soll das? Naja, aber gut, es geht ja auch um den Geschmack. Also wenn mit diesen 28 Kräutern die Bohle perfekt ist, dann soll es so sein.
Meinetwegen.
Felix, ich freue mich schon, wenn wir uns in einem Monat hier an dieser Stelle wieder sprechen werden. Mal gucken, was bis dahin in der Welt noch passiert ist. Aber können wir uns schon auf was freuen? Was bringst du uns für ein Hörspiel mit?
Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann wird das in den bleiten Crescendo so langsam weitergehen in die nächste Stufe. Nee, keine Angst. Also das mache ich wirklich nicht, aber ich habe so eine Idee. Bin aber noch davon zurückgeschreckt, dass du gesagt hast, es muss was Kurzes sein, weil du es nicht erträgst, Mehrteiler dir anzuhören, weil du zu faul bist. Deswegen überlege ich jetzt noch. Mal gucken.
Mit diesen wunderschönen Worten von Felix an mich entlassen wir euch in diesen Tag.
Macht es gut, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Aus Name der Rose.